Wo finden Sie die Musiker, Herr Ginzel, mit denen Sie Ihre Kompositionen aufführen?
Ja, das ist natürlich der Kernpunkt eigentlich als Komponist. Man möchte ja nicht für die Schreibtischschublade arbeiten oder für die imaginäre MIDI-Datei seines Computerprogramms. Das wäre sehr traurig und, glaube ich, wenig motivierend. Der Komponist ist nur so viel wert, wie er den Interpreten eben bei der Stange hat und bei sich findet. Der Interpret ist für mich eigentlich der Schlüssel zur Musik. Das liegt sicherlich auch daran, weil ich selber eben Interpret bin und ich weiß, welche große Macht der Interpret über der Musik hat. Ihm liegt alles bei der Hand. Er hat die Fesseln sozusagen und führt sie. Das heißt, über das erfolgreiche Konzertieren und Interpretieren hat er die Hoheit. Und deswegen ist mir so wichtig, dass ich den Austausch zu meinen Interpreten immer ganz, ganz eng führe. Das geht damit los, dass ich dann meine Anfragen sehr persönlich stelle, dass ich im Austausch mit meinen Musikern sehr früh herantrete, sehr ehrlich und auch durchaus mal in einem vielleicht fast in einem Brainstorming an neue Stücke herangehe. Sei es zum Beispiel ein Auftragswerk, was von außen kommt, da ist mir ganz wichtig, dass ich die Person kennenlerne, für die ich ein Stück schreiben soll. Gar nicht auf dem Instrument als erstes, sondern wirklich quasi im Café. Da kann ich sehen, wie verhält sich diese Person. Wie ist sie? Ist sie introvertiert? Ist sie extrovertiert? Ist sie freundlich? Ist sie verschlossen? Ist sie sehr bestimmend, selbstbewusst oder vielleicht auch ein bisschen devot? All diese Formen sind für mich sehr entscheidend, um herauszuhören, wie verhält sich der Musiker zu seiner Musik und wie kann er sich verhalten zu der Musik, die ich für ihn schreibe. Nun ist das natürlich nicht die einzelne Form, also ich schreibe nicht nur Musik in Aufträgen, sondern erstelle eben Kompositionen für das Breakout-Ensemble. Hier habe ich schon meine Musiker an der Hand, das ist ein Luxus, definitiv, dafür kann man nur dankbar sein als Komponist, wenn man mit Musikern arbeiten kann, die man immer wieder anfragen darf und wo man auch sich auf diese verlassen kann, wo man weiß, sie werden die Stücke sehr gut interpretieren. Dann ist es ein ganz wichtiger und vorteilhafter Ansatz, schon ganz früh im Studium seine Kontakte zu knüpfen. Ich fing an, schon als Cellist, wo ich Cello im Diplom studierte, Kontakte zu suchen zu den Holzbläserklassen, zu den anderen, zu den Geigern, ähnliches, um dort Leute zu akquirieren und zu motivieren, Musik von mir aufzuführen. Als Komponist wird es dann noch umso wichtiger, wenn man dann studiert, dass man Musiker sucht und findet. Meistens studiert man ja in den gleichen Studiengängen, Studienjahren, sodass man quasi auch zusammen fertig studiert und möglichst versucht, nach dem Studium diese Kontakte nicht abreißen zu lassen. Und das ist mir ganz wichtig, dass ich immer wieder im Austausch bin und auf die Musiker zurückgreife, auf die ich mich verlassen kann. Und ansonsten, wenn mir mal ein Musiker nicht bekannt ist oder ich für ein spezielles Instrument keinen Musiker bei der Hand habe, dann suche ich immer natürlich den Austausch zu anderen Musikern, zu anderen Komponisten und da nimmt man das Telefon zur Hand und sucht und findet eigentlich meist.
Welche Möglichkeiten sehen Sie, damit besonders junge Menschen den Zugang zur Klassik und zur neuen Musik finden können?
Ja, das ist eine absolute Kernfrage und das ist eine Frage, das muss ich leider gestehen, das stellen sich viele Komponisten sowohl meiner Generation als eben auch den vorherigen Generationen oftmals nicht. Man stellt sich selten die Frage zu dem potenziellen Publikum, das man denn erreichen möchte. Man sitzt da an seinem Computer oder vor seinem Laptop oder vor seinem Schreibpapier und schreibt Noten auf, die für ihn selber und möglicherweise für den Interpreten wunderschön und total ergreifend sein können und vergisst dabei das Publikum. Und das ist sehr traurig, denn ich selber definiere mich immer als Musiker, als Interpret, der nur in dem Austausch mit dem Publikum funktioniert. Wenn ich Musik schreibe und dadurch gar nicht den Zugang und eben die Nabelschnur gar nicht erstellen kann zu meinem Publikum, wofür arbeite ich dann eigentlich? Und das ist für mich eine absolute Kernfrage. Nun gibt es dafür natürlich verschiedene Ansätze und es ist gar nicht so einfach, unter den Punkt zu bringen, wie finde ich den Zugang zum Publikum. Ein Ansatz hatte ich schon genannt. Es ist erstmal der Interpret. Ich schreibe eine Musik, die hat keinerlei Lebendigkeit ohne den Interpreten. Das heißt, ich muss eine Musik schaffen, die dem Interpreten nicht zu schwer fällt, die dem Interpreten die Möglichkeit erlaubt, auch selber zu experimentieren, zu arbeiten, eben vielleicht auch individuell, auch sogar im Konzertmoment noch etwas zu schaffen, was der Komposition allein gar nicht möglich ist. Also in diesem Moment unglaublich lebendig zu sein und dadurch zu begeistern. Denn für mich ist es nicht so ausschlaggebend, welcher Stilistik dieser Musik in erster Linie folgt. Das kann ein Rockkonzert sein, das kann genauso ein Jazz-Recital sein, das kann genauso neue Musik sein oder das kann ein Streichquartett sein. In der ersten Linie oder ersten wichtigen Instanz ist, dass der Interpret durch die Musik den Kontakt zum Publikum herstellt und das Publikum quasi mit einlädt auf eine Reise in eine gewisse Zeit, lass es so 1,5 Stunden sein, in der das Publikum die Zeit gleichzeitig vergisst und gar nicht auf die Uhr schaut, sich nicht langweilt, sich aber auch nicht überfordert fühlt, einfach mitgerissen wird. Natürlich ist das leicht gesagt, denn die Musik muss erstmal das schaffen. Und wir wissen auch, dass klassische Musik völlig unterschiedlichen Qualitätsformen unterliegt. In der historischen Musik gibt es Stücke, die werden uns sicherlich nicht begeistern und nicht motivieren, die noch ein paar Mal anzuhören. Und andere Stücke können wir gar nicht aus dem Kopf herauslassen. Die hören wir immer wieder, die wollen wir auch immer wieder hören. Das heißt, die Musik selber braucht schon mal ihr Qualitätsmerkmal, ihren Standard. Dann ist mir ganz wichtig, dass Musik geschaffen wird, zu dem wir ein junges Publikum einladen können. Das junge Publikum oder junge Menschen sind grundsätzlich von rhythmischen Einheiten sehr stark geprägt. Das geht schon im Radio los, das sind wir gewohnt durch die Diskothek als solche, das kennen wir, Rhythmus ist uns quasi im Blut. Selbst der noch so unbegabte Tänzer wird irgendwie versuchen, rumzuhopsen und dem Beat zu folgen. Das heißt, Rhythmik ist sicherlich ein Schlüssel, um ein junges Publikum zu gewinnen für die Musik. Ansonsten ist es wiederum eine große Stärke, dass das junge Publikum noch zu wenig vorbelastet ist. Und mit Vorbelastung meine ich natürlich eine gewissermaßen musikalische Erziehung oder den Hintergrund, und inwieweit wir zum Beispiel geprägt sind durch klassische Musik, das heißt in dem Fall tonale Musik erlernt haben oder aufgenommen haben, desto weniger man eigentlich eine musikalische Vorbildung hat, desto offener ist man. Und das könnte man auch als Ansatz nehmen, dass man Musik liefert und sich gar nicht zu sehr an irgendwelchen tradierten Formen und Klischees vielleicht abarbeitet, dass man sagt, atonale Musik sei zum Beispiel für ein junges Publikum nicht erhörbar. Das ist absolut nicht der Fall. Im Gegenteil, dadurch, dass man Neues, Ungehörtes, aber mit sehr lebendigen Inhalten dem Publikum bietet, könnte vielleicht dieser Ansatz von etwas biederer Klassik schon aufgedröselt werden. Und für mich ist ganz entscheidend, junges Publikum ist formbar, natürlich indem man es ein bisschen bei der Hand nimmt, ein bisschen mit einlädt, das ist Arbeit des Interpreten, aber durch Rhythmus und durch einen lebendigen Inhalt, egal welcher Stilistik, fesseln kann, motivieren kann und dadurch vielleicht einen anderen Ansatz bieten kann, als im musikalischen Lehrbuch geschrieben ist.
Sie, Herr Ginzel, haben ja sehr früh den Weg zur Musik gefunden. Wie alt waren Sie, als Sie anfingen, selbst ein Instrument zu spielen? Und mit welchem Instrument haben Sie angefangen?
Ja, ich war sehr, 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 sehr früh dran. Es war das Cello, das kann ich schon mal verraten, und das ging sehr, sehr früh los. Wohl mit 2 Jahren oder als ich anfing, nicht nur mehr zu krabbeln, sondern auch ein bisschen zu laufen, fand ich den Weg ins Übezimmer meines Vaters, der fleißig zu Hause übte und wollte mich nie mehr aus diesem Raum entfernen. Ich hatte ein wunderbares Spielzeug gefunden, das ist der Cellokasten meines Vaters gewesen. Daran setzte ich mich und räumte diesen genüsslich aus, so sagt man es zumindest, und spielte mit dem ganzen Inhalt dieses Cellokastens herum, während mein Vater Dvořáks Cellokonzert einübte, denn damals spielte er das ganz viel mit im Orchester. Und so hörte ich natürlich das Cello schon, war wahrscheinlich zutiefst beeindruckt, was mein Vater da machte. Kurz darauf baute ich dann meine Holzeisenbahn um ihn herum auf und mein Vater war so sanftmütig zu mir und ließ mich gewähren. Daraus hatte ich den Drang, selber Cello zu spielen. Ich lag wohl meiner Mutter so stark in den Ohren, dass sie zu meinem Vater ging und sagte, ich glaube, der Hans Henning, der muss das Cello bekommen. Mein Vater, der erst mit knapp 9 Jahren Cello spielte oder anfing zu lernen, sagte, das ist viel zu früh. Aber ich war wohl schon damals ein sehr starker Charakter und setzte mich durch. Am Weihnachtsabend lag schließlich ein ganz, ganz kleines Cello, in Anführungsstrichen, unter dem Weihnachtsbaum. Es war eigentlich eine umgebaute Bratsche mit einem Stachel unten dran, denn damals gab es noch gar keine 16. Celli, die sind erst später gebaut worden. Und so war mein erstes Cello eigentlich eine umgebaute Bratsche. Das heißt, mit 4 Jahren fing ich an, das Cello zu erlernen. Daraufhin kam ich dann relativ kurze Zeit später dann ans Klavier, das mich natürlich dann auch zur Komposition unweigerlich brachte. Aber das Cello war mein erstes Instrument und das ging mit 4 Jahren los.
Ein Cello ist ja bestimmt ein kostspieliges Instrument und Sie spielen ein ganz besonderes. Und wie sind Sie zu Ihrem Cello gekommen?
Ja, mein Vater ist ja eben selber Cellist und Professor an der Hochschule für Musik und Theater. Somit waren immer Celli zu Hause. Und ich habe mir nie die Frage gestellt, was für ein Cello ich da spiele, sondern ich überließ Qualität und auch die Auswahl ein bisschen meinem Vater. Und das hat sich eigentlich nie gerecht. Also mein Vater kam und gab mir ein Instrument und sagte, spiel doch mal darauf. Und so tat ich das und erlernte das Cello also auf diesem Instrument. Zu meinem jetzigen Instrument kam ich dann mit etwa 14, 15 Jahren, als ich groß genug fürs ganze Cello war. Und dieses Instrument war eigentlich am Anfang sehr, sehr schwerfällig. Ich musste das lange Zeit einarbeiten und einspielen und ein bisschen meinem Klang vereinbaren, denn das Instrument wurde sehr, sehr lange nicht gespielt, war auf, wie das oftmals der Fall ist, auf einem Speicherboden verloren gegangen ein bisschen und musste erstmal wieder reaktiviert werden. So lernte ich dieses Instrument kennen, tatsächlich im Jungstudium, und das ist ein deutsches Instrument, um die Jahrhundertwende, auf jeden Fall vor dem Ersten Weltkrieg, gebaut. Man nennt es Berliner Schule. Das ist ein ganz besonderes Instrument eigentlich, denn es kommt von einem Berliner Geigenbauer. Eigentlich ein Kollektiv auch, interessanterweise. Es war ein Zusammenschluss verschiedener Geigenbauer. Sehr jung, sehr ambitioniert, die sehr gute Instrumente bauten. Und kurz nach dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs verschwanden diese Geigenbauer eigentlich vom Markt, denn entweder wurden sie eingezogen oder aber sie fanden schier kein Holz mehr, um Instrumente zu bauen, und es gab auch keine Notwendigkeit für Instrumente, wie das so ist im Krieg. Und nach dem Krieg gab es dann auch dieses Kollektiv nicht mehr. Also es gibt gar nicht so viele Instrumente. Mein Instrument ist ein deutsches Instrument, das aber definitiv auch einen böhmischen Einschlag hat. Es ist sehr stark, es ist sehr solistisch. Es verzeiht einem nichts, und ich meine das auch im Positiven, denn das heißt, man muss sehr, sehr viel tun. Es passt sehr gut zu meinem auch selbst sehr extrovertierten Spiel, und so ist es mein Basisinstrument, mit dem ich auch sehr viel neue Musik interpretiere und mich sehr austoben kann. Ich habe noch ein zweites Instrument, das ist sehr, sehr viel älter. Das ist ein Instrument von 1726, das einen italienischen Einschlag hat. Auch hierzu gibt es zumindest verschiedene Geschichten. Es wird sicherlich kein italienisches sein, sondern wohl ein österreichisches Instrument, hat aber dennoch einen Testore-Stempel. Es ist ein bisschen mystisch vielleicht. Es ist ein sehr sanftes Instrument, wie es dieser Zeit eben anheim hat. Es ist sehr, sehr schön, sehr warm im Klang, ein bisschen intimer. Und auf diesem Instrument spiele ich eben meine klassischen Konzerte vor allem.
Herr Ginzel, Ihr musikalisches Repertoire ist sehr umfangreich. Es umfasst Werke der Klassik und zeitgenössischer Musik, einschließlich Ihrer eigenen Kompositionen. Haben Sie ein Lieblingsgenre, das Ihrem Wesen am ehesten entspricht und in dem Sie sich am meisten zu Hause fühlen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin eigentlich natürlich durch das Elternhaus erstmal klassisch geprägt worden. Allerdings gar nicht so massiv, sondern ich habe mich auch selber prägen lassen natürlich durch den engen Austausch mit meinem Vater. Ich hatte nie den Eindruck, dass meine Eltern mich zur klassischen Musik getrieben hätten. Das kam immer von mir alleine, und das ist vielleicht, da bin ich selber dankbar natürlich meinen Eltern auch. Vielleicht hätte ich sonst gar nicht die klassische Musik ausgelebt und hätte mich vielleicht geweigert. So hatte ich den umfangreichen Schatz meiner Eltern mit einsaugen können, ohne eben dieser vielleicht etwas erzieherischen Ansatz mitnehmen zu müssen. Das übrigens viele Musikerkollegen, die natürlich auch meistens aus Elternhaushalten stammen, die auch sehr viel Musik zu tun haben, nicht immer gegeben ist. Also da gibt es durchaus verschiedene elterliche Erziehungsansätze. Meine Eltern waren da etwas freier. Ich konnte trotzdem die klassische Musik von klein auf lernen und bin auch dieser klassischen Musik natürlich mit Herz und Verstand ausgeliefert, sage ich ganz bewusst, weil ich kann mir kein Leben ohne Musik vorstellen. Das heißt, ich habe mich auch an die Musik gebunden und ich lebe sie beruflich wie privat aus. Allerdings war mir immer von vornherein wichtig, dass wenn ich in der Freizeit Musik höre, dann sollte es möglichst keine Klassik sein. Und so ist es bis heute, wenn ich Auto fahre, kann ich keine klassische Musik hören. Das hat den Hintergrund, weil ich dann meistens gleich beruflich denke und vielleicht dann auch beruflich Auto fahre, also entweder zu schnell oder zu langsam. Lieber höre ich dann Musik, die eben aus dem Radio kommt. Das kann durchaus, wenn es gut gemachte Popmusik ist, leider muss ich sagen, findet sich diese heutzutage in den absolut neuen Popmusik nicht mehr. Ich höre dann lieber klassische Popmusik. Bin übrigens ein großer Fan von Michael Jackson. Das mal so am Rande. Jazz, da habe ich nie den Schritt als Konsument gefunden, eher als Interpret, aber da bin ich, weil ich einfach mich freier fühle, bin ich da beim Jazz gelandet. Und wenn ich die Musik auslebe als Interpret, als Cellist, dann gibt es vielleicht zwei Stilistiken, die mich am meisten reizen und in deren Schnittmenge vielleicht meine große Leidenschaft liegt. Ich stehe kurz vor dem Debütalbum mit dem Namen Impression Expression, meine Debüt-CD. erscheint dieses Jahr. Und in dem Titel Impression, Expression, da ist eigentlich genau das beinhaltet. Jetzt sind die Inhalte dieser CD nicht nur impressionistische Musik oder expressionistische Musik. Man hört dort Schostakowitsch D-Moll Cellosonate sowie Cäsar Franks Sonate in A-Dur und eben auch ein Stück von mir, der armselige Prometheus. Es ist wohl eher die Art, wie ich diese Musik spiele. Denn im Wesentlichen bin ich ein extrovertierter Musiker. Genau wie ich eingangs erzählte, dass für mich Musik lebendig sein muss, dass der Interpret in dem Moment im Vordergrund steht und in seiner Ausführung die Musik leben soll, so darf er oder soll er extrovertiert agieren. Er soll nicht rumhampeln, er soll keinen Clowns-Manege machen, er soll sicherlich nichts Aufgesetztes sein, er soll es echt sein. Und mich begeistern Musiker, auch wenn ich sie höre, die ihre Musik tatsächlich leben und die in dem Moment weg sind, die nicht in dem Konzertsaal sind, aber mit uns auf Reise gegangen sind. Und das ist mir ganz wichtig. Und genau so lebe ich die Musik auch. Also wenn man mich hört und sieht, dann sieht man einen sehr extrovertierten Musiker, der sich nicht schämt, wenn er auch ein bisschen aus seiner Rolle heraustritt. Und diese Musik, die suche ich und die pflege ich und die möchte ich am meisten spielen. Gleichzeitig suche ich auch introvertierte Musik. Musik, die mich berührt, die melancholisch ist, die dann mein wesentliches Innerstes wachrüttelt und auf ganz bescheidene Art und Weise ein Gemüt in mir weckt, das eben nur leise Töne auch hervorbringen können. Und genau in dieser Form, in dem introvertierten und dann gleichzeitig auch extrovertierten Klang, da liegt eigentlich meine große Leidenschaft, die sich dann übertragen auf meine Musik, wenn ich sie dann selber schreibe, auch immer wieder finden lässt. Also ganz häufig gibt es dort extrovertierte Anwendungen, Rande der Möglichkeiten, die ein Interpret in dem Moment spielen muss, also sowohl auch technisch in der Ausführung, reize ich die Musik vollkommen aus und gehe manchmal in ganz archaische Klänge auch unter oder verweile in teilweise stehenden Klängen, die für mich ein introvertierter Zugang ist zu etwas, was sozusagen als Echo nach der extrovertierten Musik bestehen kann. Und genau darin liegt eigentlich meine Leidenschaft.
Wo können sich denn unsere Hörer über die Konzertreihe Listen Out und über die Aufführung ihrer Ensembles informieren?
Genau, da gibt es natürlich verschiedene Wege. Listen Out ist immer ein Projekt, das Kooperationspartner sucht und das ist auch als gut gemeinter Weckruf oder Aufruf vielleicht gedacht. Ich suche immer wieder Kooperationspartner, mit denen ich zusammenarbeiten kann, Veranstalter, die die Konzepte, die ich eingangs nannte, durchaus mittragen wollen und darin Potenzial erkennen können. Sehr gutes Beispiel und auch sehr gelungene Kooperation hatte ich vor kurzem mit der Carla Matthias Hartmann Gesellschaft, die ja in Schwabing ansässig ist. Dort durften wir in den dortigen Räumen unser Listen-Out-Konzert Breakout Ensemble Meets Klaviertrio aufführen. Ich suche ansonsten auf jeden Fall immer wieder neue Kooperationspartner, die Räumlichkeiten finden. Und genau über diese Kooperationspartner geht mit Sicherheit der größte Punkt der PR erstmal. Ansonsten hat Listen-Out seine eigene Facebook-Seite, da findet man eigentlich alle neuesten Informationen. Ansonsten auf meiner eigenen Homepage hanshenningginzel.com. Einen Twitter-Account habe ich mir gespart. Instagram konnte ich mir auch sparen, weil ich kein Model bin, Gott sei Dank. Und man kann ganz einfach mich erreichen, indem man mich einfach anschreibt.
Und weitere Infos sind auch auf der Website von Radio München zu finden, www.radiomünchen.net. Unter anderem auch diese Sendung mit Hanshenningginzel. Klangberg.